Klein, aber hart.
So, und damit herzlich willkommen beim neuen Podcast mit dem unvergleichlichen Michael Klein.
Oh, ich wüsste auch gar keinen Vergleich für dich mit dem noch viel unvergleichlicheren André Hart.
Entschuldigung, das ist jetzt nicht irgendwie der Dramaturgie geschuldet, dass ich mir jetzt die Nase schneuze. Ich habe mich wirklich ein bisschen erkältet. Ja, herzlich willkommen, locker durch den Lockdown. So heißt unser heutiger Podcast. Wir brauchen ja mal einen Titel. Wir haben festgestellt, wenn wir am Anfang sowas wie einen roten Faden haben, einen Titel, dann fällt das alles ein bisschen leichter. Locker durch den Lockdown. Obwohl das ja an sich schon wieder ein Euphemismus ist. Ja, locker. Also eine Verschönerungsform, ein beschönigendes Wort. Weil durch den Lockdown bedeutet ja, dass es nun hoffentlich irgendwie endlich ist. Ja, absehbar. Ja. Und das ist ja die große Frage in diesen schwierigen Zeiten, Micha.
Schwierige. Du meinst, ob es endlich ist oder ob es
endlich ist, also zumindest absehbar endlich, dass es endlich ist, ich glaube, da besteht kein Zweifel, aber ja.
Wobei durch das Datum der Endlichkeit, ich war heute ein bisschen geschockt, als ich heute Morgen gelesen habe, dass derjenige von der Ständigen Impfkommission, ein Herr Mertens, glaube ich, der sagte, er geht davon aus, dass die Bevölkerung, selbst wenn der Impfstoff jetzt ganz schnell kommt, dass das erst im Laufe des Jahres 2022 so sein wird, dass der Großteil der Bevölkerung wirklich geimpft ist.
Ach, aber fragst du 1000 Leute, kriegst du 1000 Antworten, 1000 Meinungen. Das ist das Problem. Ja, ich habe mich ein bisschen erkältet. Ich bin zurückgekommen aus dem Kurzurlaub. Wir waren tatsächlich nochmal auf Kreta, tatsächlich nochmal auf einer griechischen Insel, wo das Thema Corona mehr oder weniger verpufft. Also das kriegt man dort nicht wirklich mit.
Ach.
Also schon, die passen auf und es ist gerade, wir haben das ja herbstferienmäßig gemacht in einem ganz normalen Touri-Hotel, da geben die schon acht am Buffet und so weiter und so fort, auch mit Maskenpflicht etc. Aber prinzipiell hat das nochmal sehr, sehr gut, nochmal durchatmen, nochmal so durch eine traumschöne Landschaft fahren, bei 26 Grad im Schatten und einfach nochmal weit weg sein. Aber jetzt sind wir alle wieder zurück, mittendrin in der Realität und tatsächlich, gerade eben, wir haben heute Donnerstag, den 29. Oktober, gerade eben läuft die Regierungserklärung der Kanzlerin.
Ja, sie hat schon erklärt, jetzt wird gesprochen, also ausgesprochen.
Okay, und vielleicht nochmal für die Nachgeborenen, für die Nachwelt, die das hier in ein paar hundert Jahren finden, diese Aufzeichnung. Es ist also so, dass gestern wieder, wie haben sie es genannt, ein Wellenbrecher, eine Notbremse, ein Teil-Lockdown verkündet wurde für Deutschland. Halb Europa ist ja jetzt auch schon wieder im Lockdown, weil einfach diese verdammten Corona-Zahlen einfach immer weiter nach oben gehen.
Ja, vor allem, ich tue mich also immer so schwer damit, bei uns in Deutschland zu sagen, wir haben einen Lockdown. Das klingt immer so dramatisch, mit Ausgangssperre, niemand darf raus, niemand darf mehr arbeiten gehen und so weiter. Und jetzt sagen wir ehrlich, guckt mal nach Italien, was da im März, Mai los war. Da durfte man nicht mehr vor die Tür oder nur, wenn der Hund raus musste oder nur mal eben zum Einkaufen. Keiner ging mehr arbeiten und so weiter. In Frankreich wird jetzt gerade in vielen Regionen alles komplett dicht gemacht wieder. Und Belgien auch, alles geschlossen. Also insofern in ganz, ganz vielen Ländern. Und wir hier Restaurants, natürlich dramatisch, Kinos und so weiter werden geschlossen, aber das Arbeitsleben geht größtenteils weiter, Schulen, Kitas sind geöffnet, also es ist so ein bisschen die Light-Version, über die wir gerade da jammern im Vergleich zu anderen.
Ja, Ländern, ne? Und man möchte wirklich nicht in der Haut der Entscheider stecken, es ist ja wirklich so ein Spagat, einerseits, klar, möchtest und musst du Menschenleben retten, aber du musst und möchtest eben auch das Menschsein retten, was nutzt das Menschenleben, wenn du nicht mehr Mensch sein kannst, das ist der Spagat, aber ich glaube, wir haben schon ganz oft hier gerade im Podcast, aber auch in der Sendung drüber gesprochen, wenn ich dort jetzt in diesem Kanzlerinbüro sitzen müsste und entscheiden müsste, also sie entscheidet das ja nicht alleine, man sagt immer, Angela Merkel zitiert die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, muss man auch sagen, die Länderchefs und Chefinnen dran. Im Grunde steht ja Angela Merkel für die Regierung. Sie entscheidet das ja auch nicht alleine. Ist ja jetzt nicht ihre Meinung zu sagen, wir müssen da wieder was verschärfen.
Ja, vor allem, Entschuldigung, dass ich einhake, vor allem, dass sie das nicht ist, das sieht man ja daran, was vor zwei Wochen passiert ist, dass da entschieden wurde. Sie hinterher sagte, ich bin da unglücklich mit. Ich glaube nicht, dass das hilft, die Zahlen nach unten zu treiben. Ich denke, wir werden da schnell wieder reagieren müssen. Da haben ja alle immer noch komisch geguckt. Mhm. Und sie hat sich nicht durchsetzen können mit ihrer Haltung. Also da sieht man auch dran, es ist nicht Frau Merkel, die alleine alles in die Merkel-Diktatur, wie er immer einige schreien, beileibe nicht, sondern sie hat es nicht geschafft. Allerdings muss man ihr lassen, sie hat recht behalten.
Ja, sie hat ja quasi eine Horrorvision gezeichnet vor zwei Wochen, vor einer Woche, wenn überhaupt, und hat gesagt, wenn wir so weitermachen und nicht aufpassen, haben wir Weihnachten 19.000 Neuinfektionen pro Tag. Jetzt sind wir, wie gesagt, heute im 29. Oktober und wir haben aktuell heute Morgen, waren es 15 neuen oder waren es schon über 16? Ich weiß gar nicht, Neuinfektion, Corona-Neuinfektion, dann sagen ganz, ganz viele Leute, naja, das ist ja, es wird ja auch mehr getestet und die Leute werden ja auch gar nicht mehr so krank. Also ich habe nur mal das Beispiel für Sachsen heute Morgen, vielleicht macht es ja Sinn, diese Zahlen auch mal mit den Zahlen zu vergleichen, wo Menschen direkt auf Intensivstationen behandelt werden. Also ich habe die Zahlen jetzt für Sachsen zuverlässig und zwar vom sächsischen Gesundheitsministerium von der Homepage genommen. Anfang Oktober, das heißt also jetzt vor 3,5, 4 Wochen, waren in Sachsen 11 Menschen auf Intensivstationen, die dort Corona-bedingt behandelt werden müssen, also intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Also Anfang Oktober 11, Anfang dieser Woche waren es 122 und gestern, also 2 Tage später als Anfang der Woche, waren es 134. Also nur in Sachsen 134 Menschen, die Corona-bedingt intensivmedizinisch behandelt werden. Das ist, also ich finde, es klingt jetzt noch nicht so mega viel. Sachsen, 4 Millionen Einwohner und 134 Intensivpatienten, Corona-bedingte Intensivpatienten. Aber ich finde so diese Steigerungsrate ist schon besorgniserregend, finde ich. Ja. Von 11 am Monatsanfang, 122 am Wochenanfang, 134 heute. Das ist schon.
Ja, vor allem, also man sieht, wenn man da gleich kann man sich ja den Verlauf der Kurve der Infektionszahlen daneben setzen. Jetzt, wie gesagt, die Theorie, dass du kurz angesprochen hast, naja, es wird ja auch mehr getestet, aber der Anteil der positiven Tests von dem, was getestet wurde, ist sprunghaft angestiegen in den letzten 1-2 Wochen. Also deswegen, damit kann man diese Zahlen auch nicht begründen. Und das nächste ist ja, dass diese Infektionszahlen ja sozusagen die Vorläufer sind. Das wissen wir aus allen anderen Ländern, das wissen wir aus dem Frühjahr, dass kurz danach dann ja auch je mehr es in die breiteren Bevölkerungsschichten geht, nicht nur unter den Jüngeren bleibt, dann eben auch die schweren Verläufe da sind und eben auch die Todesfälle dann irgendwann nachkommen. Und ich meine, wir können uns jetzt angucken, in Belgien, da ist es schon so weit, dass Krankenpfleger, Ärzte mit Infektion zur Arbeit gehen sollen. Ja. Also selbst wenn sie das Coronavirus aktiv haben, müssen sie zur Arbeit, weil da schon der Notstand jetzt ausbricht und die Betten.
Und du hast mir erzählt, in Belgien hören sogar die Radiosender auf, also nicht auf zu funken, aber die müssen automatisiert senden, ja? Oder wie war das?
Ja, teilweise. Also ich weiß von einem, wo es wirklich so ist, dass es inzwischen so viele Corona-Fälle in der Redaktion gibt, dass also das, was du machst morgens früh, die Frühsendung schon erstmal auf den Ersatz sozusagen umschwenken musste, weil die Hauptmoderatoren krank waren.
Das ist manchmal besser.
Ja, und dann, manchmal ist das besser, ja. Dann der Ersatz und dann nochmal sozusagen auf Notbetrieb. Und ich weiß auch von anderen Sendern, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, weil es mehrere Corona-Fälle in der Redaktion gab, dass das die Mitarbeiter alle in Quarantäne steckten. Ja. Aber weil man gesagt hat, oh, der Radiosender ist systemrelevant, gibt es dann eine Arbeitsquarantäne. Das heißt also, das ist zum Beispiel bei der Lippewelle Hamm, also in Hamm in Nordrhein-Westfalen, der Fall, dass also 2, 3 Mitarbeiter noch in den Sender gehen dürfen, um den Betrieb da aufrechtzuerhalten, aber die dürfen auch nichts anderes machen. Die dürfen in die Arbeit gehen und müssen anschließend direkt wieder zu Hause, weil sie sich in Quarantäne befinden.
Ja, ja, wir hatten ja auch, als das losging im Frühjahr, A- und B-Teams hier, ja, also quasi immer so ein Backup-Team und das wird wahrscheinlich auch wieder so kommen hier bei uns beim Radio. Ja, wir wollen ja weiter senden, Micha. Aber trotzdem, jetzt wollen wir aber nicht die Stimmung hier so runterziehen, um Gottes Willen. Ich weiß, wir müssen uns der Realität stellen, aber immerhin heißt dieser Podcast locker durch den Lockdown. Nee, weil du gerade gesagt hast, ja, das ist ja eigentlich nur eine andere Form von Grippe. Viele Leute denken das. Ich fange gleich mal an.
Habe ich das gesagt, um Gottes
Willen? Nee. Also, aber es ist ja so. Ja, oder ich habe es gesagt. Ich habe ja gesagt, klar, viele Leute sagen, es ist ja nur ein Schnupfen oder nur eine Erkältung, wie wir sie schon immer hatten. Aber wenn man sich dann eben die realen Zahlen, auch das, was sich gerade auf den Intensivstationen abspielt, anschaut, dann merkt man eben doch, dass es ein bisschen schlimmer ist. Und da gibt's ja auch heute ein Statement von einem Hamburger Intensivmediziner. Ich weiß nicht, aus welcher Klinik, dort ist er Chefarzt der Intensivmedizin oder leitender Oberarzt oder was auch immer, ich will jetzt nichts Falsches sagen, der da eben auch schon Alarm schlägt und sagt, Leute, Vorsicht, wir haben da jetzt schon ein ziemliches Problem und die Leute bleiben 2 bis 3 Wochen auf den Intensivstationen, 2 bis 3 Wochen und wenn wir heute diese hohen Infektionszahlen oder Neuinfektionszahlen haben, dann gehen wir von einer Inkubationszeit von bis zu 10 Tagen aus, das heißt, die Leute landen erst nächste oder übernächste Woche auf den Intensivstationen, müssen dann dort 2, 3 Wochen bleiben, also man merkt schon, wenn sich das so weiter steigert, wie wir das an diesem kleinen Beispiel von Sachsen eben gezeigt haben, dann kann das durchaus relativ schnell eng werden. Und das ist eben der Unterschied zur klassischen Grippe, weil es ja immer wieder heißt, es gibt 20 oder gab schon 20.000 Grippetote. Das ist eben der Unterschied. Die Grippe kann man einigermaßen empirisch kontrollieren. Das heißt, man weiß in etwa, was da auf uns zukommt. Man kennt klar diese Zahlen und weiß, das ist dann aber eben auch das absolute Ende. 20.000, vielleicht 25 Tote, was furchtbar ist pro Grippesaison. Aber das ist dann wirklich das Ende der Fahnenstange. Das weiß man aus jahrzehntelanger Erfahrung und Forschung heraus. Das kann man eben vom Coronavirus nicht sagen. Und man weiß auch, dass jeden Tag in Deutschland 700 Menschen an Krebs sterben. Jeden Tag, also im Jahr etwa 250.000 Menschen. Aber das hat ja nichts mit der Überlastung des Gesundheitssystems zu tun. Klar sterben die Menschen trotzdem und sterben die Menschen auch. Aber wir müssen eben trotzdem aufpassen, dass sich diese Zahlen, diese Corona-Zahlen nicht exponentiell nach vorne, nach oben entwickeln.
Ja, vor allem der Unterschied, das war jetzt bei Krebs ist ja auch, es ist nicht ansteckend. Also da kann man natürlich nicht ganz so viel wie gegen machen wie jetzt bei dieser Pandemie. Und vor allem diese Grippe-Vergleiche, ich finde, das hinkt immer total. A, ist es von der Infektionshäufigkeit offenbar was ganz anderes beim Coronavirus. A, B, sind die Folgeschäden, gibt's auch noch dazu. C, trifft es nochmal andere Bevölkerungsgruppen und so weiter und so fort. Und dann immer diese Zahlenvergleiche, also ich kann sie echt nicht mehr hören. Also möchte ich wirklich irgendwo hinbrechen, wenn die Leute dann immer sagen, ja, guck mal, wir haben ja 10.000 Tote, die Grippewelle macht 26.000 Tote. Nein, das kann man nicht vergleichen. Diese 10.000 Tote diese 26.000 Tote bei einer Grippewelle gibt es in der gesamten Saison, das heißt über ein Jahr. Diese 10.000 Tote, die es in Deutschland gab, die gab es hauptsächlich im Frühjahr innerhalb weniger Wochen. Und vor allem, wenn man in andere Länder schaut, also Länder wie die USA oder so, haben nicht in einer Grippewelle mal jedes Jahr 200.000 Tote. Ja. Nein, das ist nicht der Fall. Punkt aus Ende. Und so ist es in ganz vielen anderen Ländern. Und meine Güte, es ist nicht Frau Merkel, die auf die Idee gekommen ist, uns damit alle zu kontrollieren.
Ich weiß, Bill Gates. Und da sind wir schon wir müssen so viel abarbeiten heute diese Woche im Podcast. Ja. Ne? Wir müssen über Friedrich Merz reden. Natürlich über Donald Trump, über die Wahl. Bill Gates, 65. Geburtstag in dieser Woche und ich habe gelesen, Microsoft geht so gut wie nie. Natürlich,
Gates
klar,
so gut wie nie.
Bitte was?
Gates so gut wie nie.
Es Gates, auch wie das heißt, Gates so gut wie nie, richtig, nee, klar, Cloud-Geschäft und immer mehr wird ja in den digitalen Bereich verlagert, gerade jetzt in Corona-Zeiten und ich glaube, die haben ein Quartalsergebnis von fast 40 Milliarden US-Dollar, also die verdienen richtig gut und Bill Gates hat vielleicht in dieser Woche dann doch mal Zeit gefunden, ein bisschen zu feiern, richtig abzustürzen auch mal, ja, und
regelmäßig.
Aber wir wollen ja nicht über unsere schlechten Scherze lachen.
Nein, nicht im Radio mache ich das dann immer so. Mit einer blauen Stirn, wenn er richtig abstürzt. Ne?
Genau, im Radio mache ich es ja immer so, abzustürzen.
Aber apropos, weil wir gerade über Windows...
Das machen wir im Podcast nicht, haben wir einen anderen Anspruch.
Ja, natürlich. Das hier ist die intellektuelle Schiene.
Natürlich.
Aber apropos, weil ich jetzt gerade wie Bill Gates und Windows und so weiter, hast du auch diese Windows-Demenz, die sich bei mir langsam breit macht?
Nee, also, erzähl mal.
Kennst du das, wenn du zum Beispiel in den Keller gehst und stehst im Keller und sagst, was wollte ich hier eigentlich? Oder du gehst, weiß ich nicht, in die Küche und sagst, ich weiß gar nicht, was ich wollte. Das habe ich mal gelesen, das ist psychologisch begründet, weil das Gehirn sich sozusagen resettet, wenn du in einen neuen Raum kommst. Dann ist es ein neues Umfeld, das Gehirn stellt sich drauf ein, ich bin im neuen Umfeld. Und dann vergisst es leider das, was du vorher im Kopf hattest, nämlich, dass du ja in die Küche wolltest, um Milch zu holen zum Beispiel. Ja. Bei mir ist es inzwischen so, dass ich ein Fenster aufmache bei Windows, also weiß ich nicht, das E-Mail-Programm oder Word oder sowas, dann dieses blanke weiße Blatt vor mir habe und sage, was wollte ich denn jetzt hier?
Ja.
Schlimm, oder?
Also das mit der Küche kenne ich. Ich glaube, das ist auch nicht gefährlich. Ich glaube, das ist relativ normal. Also das Problem ist, es muss dir dann wieder einfallen. Wenn du am nächsten oder übernächsten Tag immer noch grübelst, was wollte ich vorgestern in der Küche, dann ist es, glaube ich, so der Anfang von irgendwas Ernstem. Aber bis es soweit ist, wenn es dir relativ schnell wieder einfällt, dann geht es immer noch. Dann ist es relativ unproblematisch. Ja.
Was wolltest du denn jetzt hier eigentlich?
Bill Gates. Also wie gesagt, Bill Gates, 65. Geburtstag. Mhm. Was hat man noch in dieser Woche?
Die Ärzte waren in den Tagesthemen.
Die Ärzte, richtig, genau. Also die Künstler. Ja, es geht, also, und das ist eine riesengroße Gruppe, was ich gelernt habe. Entschuldige, dass ich das Wort abbreche, aber da schwillt ja gerade also zu die Leidenschaft bei mir an. Ja, was ich nicht wusste, diese Veranstaltungsbranche, also jetzt, ob das Bühnentechniker sind, ob das Lichttechniker sind, ob das Künstler selbst sind. Ich weiß nicht, was fällt denn noch alles rein?
Ticketverkauf, Ticketshop.
Toningenieure, Beschallungsfirmen, natürlich die Clubbesitzer, Agenturen, was da alles dazugehört, Caterer, die ja da im weitesten Sinne auch mit zu tun haben. Das sind in Deutschland wohl 1,5 Millionen betroffene Beschäftigte. 1,5 Millionen. Und jetzt kommt's, das sind fast doppelt so viel wie in der Automobilbranche. Ja, irre. Und die erwirtschaften einen Umsatz von über 130 Milliarden Euro. Also diese 1,5 Millionen Menschen in der Veranstaltungsbranche, im Veranstaltungsgewerbe. Das ist irre, oder?
Jetzt müsste man mal überlegen, für alle, die sich viel in Clubs rumgetrieben haben, also die ja ihr Leben, viel im Nachtleben verbracht haben, ob als Gast oder als arbeitender Mensch, da zeichnet sich ja hinterher auch was im Gesicht ab. Meinst du, man sollte dafür vielleicht auch eine Abwrackprämie einführen?
Meinst du?
Ich weiß nicht, ob das heißen würde. Ich möchte den Ärzten nicht zu nahe treten, bitte.
Nein, um Gottes Willen.
Nein, aber tatsächlich, ne? Die Autoindustrie, da wird immer, heißt immer, die ist so wichtig für Deutschland und für die Welt und so. Und wenn man sich dann überlegt, wie viel, und wird natürlich immer argumentiert, da arbeiten so viele Menschen drin. Oder auch hier Lufthansa und so weiter. Ja. Also, wer alles da Gelder bekommen hat. Ja, und dass die Veranstaltungsbranche, dass es so viele Menschen betrifft, ist schon irre.
Und Till Brönner hat da jetzt ein Video veröffentlicht in dieser Woche, wo er sagt, er macht sowas normalerweise nicht. Also dieser Star-Trompeter, ja, Till Brönner, so Jazz und so weiter. Also schon eine große Nummer. Und er sagt, er macht sowas normalerweise nicht und hat sowas auch noch nie gemacht. Aber er hat sich dann eben mit einem Video an die Öffentlichkeit gewandt, um eben einfach mal auf diese Misere in der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen, gerade jetzt, wo wir eben diesen neuen Teil-Lockdown haben. Und er sagt ihm auch, dass er es nicht versteht, dass diesen, also manchen Konzernen einfach Milliarden in den Vorgarten geworfen werden, ja, und den Künstlern und Lichttechnikern und Tontechnikern und so weiter und so fort, den hat man bisher größtenteils gesagt, geht zum Amt und beantragt Grundsicherung. Ja, weil diese Hilfen zum Beispiel, die da ja schon im Frühjahr beispielsweise ausgelobt wurden, beziehungsweise die man ja so schön vor sich hergetragen hat, das sind ja so Sachen, wo du eventuell Betriebskosten und solche Dinge von abdeckst, ja. Also
wenn du im Büro
das Problem ist, dass die meisten Lichttechniker, Tontechniker, Bühnenbauer und so weiter, dass die keine Angestellten haben, dass sie keine Büroräume gemietet haben und so weiter und so fort. Das heißt, denen haben diese Hilfen überhaupt nichts genutzt. Mhm. Ja, die stehen von heute auf morgen ohne Einkommen da, völlig unverschuldet, und sollen jetzt zum Amt gehen und Hartz IV beantragen. Das ist natürlich schlimm und das wird ja jetzt diskutiert, dass es da auch für Solo-Selbstständige sogenannten Unternehmerlohn geben soll und gilt ja jetzt auch für die Gastronomie ein Stück weit, wo der Staat jetzt sagt, 75% des Umsatzausfalls werden übernommen. Gastronomie muss schließen, das wissen wir seit gestern, jetzt auch für die nächsten 4 Wochen, was ganz furchtbar ist im Vorweihnachtsgeschäft. Meine Frage, wer bezahlt das alles mal, Micha? Wie wird das gemacht? Wie wird das in 5 Jahren, wie kommt das wieder rein, das ganze Geld? Was jetzt nicht verpulvert ist, um Gottes Willen, das soll ich bitte kein Missverständnis aufkommen lassen. Ich finde es toll und wichtig, dass all diese Menschen unterstützt werden, weil wir wollen ja nach Corona auch wieder was zu feiern haben und wir wollen das richtig feiern im kommenden Jahr, hoffentlich dann im kommenden Jahr. Und dann brauchen wir ja zum Beispiel die gesamte Veranstaltungsbranche wieder, macht ja also keinen Sinn, die jetzt platt gehen zu lassen. Um Gottes Willen, Kultur, ja, Theater, Opern und so weiter und so fort. Also die müssen alle über Wasser gehalten werden, natürlich mit Geld des Steuerzahlers, mit Geld des Staates. Wie kriegen wir das irgendwann wieder rein? Das ist ja jetzt alles gepumpt, ist alles geborgtes Geld.
Das ist eine sehr gute Frage. Also gut, jetzt muss man ja dazu sagen, Deutschland hat ja die letzten Jahre viel gespart. Auch zu viel gespart, habe ich auch dazu gehört. Dass ich dachte, mein Gott, man kann mal langsam wieder was in Bildung investieren, nicht alles alle Schulen tot sparen in Deutschland. Jetzt im Moment hilft es uns, dass also Deutschland eigentlich wirtschaftlich relativ gut dasteht. Naja, und von den Geldern, die jetzt investiert werden, also wenn jetzt so ein, ich sag mal, der kleine Lichttechniker, wenn der jetzt die Unterstützung bekommt, der muss ja auch einkaufen gehen, der muss auch seine Miete bezahlen. Allein darüber kommen ja auch schon wieder Steuern zurück an den Staat, ne? Also das ist ja nicht, wenn 100 Euro gegeben werden, so, dass der Staat von diese 100 Euro einfach abschreiben kann, sondern ein Teil kommt ja auch wieder zurück. Ansonsten müsste er über Grundsicherung und Co. sowieso alles bezahlen, in Anführungszeichen. Ne?
Was jetzt diskutiert wird, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, du bist ja auch Immobilienbesitzer, oder? Ist schon abbezahlt?
Ich und meine Bank, dann, ja.
Ja. Ach so, also ist noch nicht abbezahlt. Nee. Da heißt es ja, möglicherweise wird das so kommen, für alle abbezahlten Immobilien oder vielleicht sogar für die noch nicht abbezahlt werden, dass der Staat dort eine zusätzliche Hypothek eintragen lässt.
Ach, okay.
So solche Sachen halt, ne? um dann eben die Menschen zu treffen, die ein bisschen besser dastehen, so als
die Immobilien. Idee
hast du noch nicht gehört? Hast du noch nicht gehört?
Das grenzt aber an Enteignung. Also das ist ja interessant.
Gottes Willen. Ich will ja nichts in die Welt setzen. Man hört das nur so, ja, dass so gerade von Leuten, die ein bisschen was mit Immobilien zu tun haben und so weiter, die sagen, oh, Vorsicht mit Immobilien.
Aber ich habe jetzt auch wieder gelesen,
dass da eine Zwangshypothek eingetragen wird. Gab's wohl schon mal. Ich habe das jetzt nicht recherchiert. Angeblich hätte es das in der deutschen Geschichte schon 1-2 Mal gegeben.
Ja gut, und dann anschließend gehörte alles der Kirche oder was, ja?
Ja, genau.
aber jetzt rein theoretisch, ich habe letztens noch gelesen, also es ist tatsächlich so, die reich sind im Land, denen hat die Krise nicht nur wenig angetan, sondern die sind sogar noch reicher geworden.
Ja,
also sprich, wer Immobilienbesitz hatte, wer sowieso irgendwie Aktien liegen hatte und so weiter, hat alles irgendwo zugenommen. Ja, nur Otto Normalbürger, der brav zur Arbeit gehen wollte, das nicht durfte und so, hat natürlich total verloren.
Ja. Siehst du? Deswegen haben wir gestern ein gutes Werk getan, nämlich für die Gastronomie. Wir haben gestern schon Martinsgans gegessen. Also geht ja auch nicht. Heute der 29. Oktober, 11.11. Martinstag. Also zumindest nicht in der Gaststätte. Deswegen haben wir es gestern richtig krachen lassen. Und die haben gesagt, es haben dort die Telefone nicht wieder aufgehört zu klingeln. Alle Leute wollen an diesem Wochenende nochmal raus in die Gastro, nochmal schön November essen, schön deftig, Roulade, ja, ganz Fleisch vorziehen, so wie wir gestern. Das ist natürlich dann auch ein Stück weit kontraproduktiv, oder?
Ja, ich zucke jetzt gerade zusammen, weil ich denke auch, ich meine, dieser Gedanke hat mich auch schon beflügelt. Ich dachte, ach, so lang es noch geht, sollte man es eigentlich nochmal tun. Aber auf der anderen Seite, wir sind ja eigentlich alle mit selbst schuld, ne? Also ich meine jetzt auch, du warst jetzt nochmal im Urlaub, also das mit dem Fliegen, man weiß auch nicht so genau, was da passiert oder wie es am Flughafen aussieht und so weiter. Also eigentlich wäre ja wirklich das Beste, mal die Füße stillzuhalten, schön zu Hause zu bleiben, vielleicht noch irgendwie ein, zwei Freunde mal zu treffen, aber und das am besten draußen und so. Aber dieses sich einschränken wollen wir ja alle nicht, ne? Und jetzt nochmal zu sagen, ach komm, wir gehen nochmal schnell eben was essen, wir machen mal das, was gerade noch so erlaubt ist. Das haben ja auch über den Sommer hinweg, gab es dann plötzlich die größeren Feiern wieder oder es haben dann irgendwelche Bars und Kneipen dann doch irgendwo aufgemacht und so weiter und so fort. Also eigentlich sind wir alle mit Schuld, weil wir alle nicht sagen können, ach, weißt du was, ich verzichte jetzt auch mal auf irgendwas.
Ja, aber das ist eben dieser Spagat, ja, also zwischen Menschenleben retten, aber eben auch Menschsein retten.
Ne? Richtig,
ja, nun klar. Auch, ja, das ist das Problem, aber du hast natürlich recht, so ein paar Sachen, die man vielleicht auch besser machen könnte. Also die Gastronomen, viele Gastronomen, auch die ich jetzt kenne, wo wir jetzt so gewesen sind in den letzten Wochen, die haben ja eigentlich das meiste richtig gemacht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man sich ausgerechnet in der Gastronomie dort großartig dieses Virus zuzieht, weil die schon sehr aufgepasst haben und Abstand und Maskenpflicht, also zumindest dann, wenn du nicht gegessen hast oder gesessen und gegessen hast. Also die haben schon sehr aufgepasst. Das ist ja auch die Argumentation heute, dass die sagen, naja, hier also in einem Restaurant steckt man sich wahrscheinlich, also ist die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, viel geringer als zum Beispiel jetzt irgendwo anders, keine Ahnung, wenn man jetzt mit ein paar Leuten draußen auf dem Platz steht oder. Deswegen muss man da immer ein bisschen relativieren.
Ja, das ist natürlich das Gemeine, ne? Dass es die Gastronomie unter anderem so trifft. Das andere ist natürlich, ich kann aber die Argumentation verstehen, dass man sagt, Mensch, aus den und den Erwäggründen wollen wir die Schulen offen halten. Wo ich auch sagen würde, das ist doch auch so ein Platz. Also du kannst Kindern ja auch nicht sozusagen komplett untersagen, mit Freunden zu reden, mit denen dicht beisammen zu stehen und so weiter. Aber eben, man sieht es als höheres Gut an. Das ist, ich sag mal, dass das Kollektive, der Konsens von vielen, dass man sagt, nein, auch wir wollen den Eltern ermöglichen, weiter zur Arbeit zu gehen. Die Kinder sollen also in die Schule. Wir lassen die Schulen auf und dann müssen wir gucken, wie kriegen wir den ganzen Mist jetzt irgendwie runtergefahren? Wo sind jetzt die anderen Risikoquellen?
Das glaube ich auch.
Und das Problem ist ja, wir wissen es gar nicht genau. Ja. Also alles, was wir immer hören, es findet auf Privatfeiern statt. Das ist von dem, was man nachvollziehen kann, ein kleiner Anteil. Und der Anteil, den man überhaupt nachvollziehen kann, der ist winzig von allen Infektionen. Das heißt, es passiert offenbar trotzdem, obwohl wir immer gesagt haben, na ja, wenn man mit der Maske irgendwie im Supermarkt geht, wird wahrscheinlich nichts passieren. Es wird auch nichts über die Schmierinfektion passieren. Das wissen wir alles nicht genau.
Also ich glaube auch, dass die Absicht ist, einfach so die Grundmobilität ein bisschen runterzufahren.
Richtig, genau.
Also einfach die Leute dann, so wie in Frankreich, das jetzt ziemlich massiv passiert. Du bist ja frankophil, du hast ja auch viele, viele Kontakte nach Frankreich. Da ist es ja richtig heftig wieder, ja, so mit nächtlichen Ausgangssperren und so weiter
und
so
fort. Und das ist das, also deswegen denke ich immer, vielleicht ist in Deutschland ist es nicht so falsch, jetzt zu dem Zeitpunkt da zu reagieren. Vielleicht sind wir einfach noch ein bisschen früher dran. So war es ja im Frühjahr auch, wo alle hier gemeckert haben und gesagt haben, die Zahlen sind doch gar nicht so hoch. Das hat uns ja geholfen, dass wir besser durchgekommen sind. Und jetzt, wenn wir uns angucken, die Zahlen sind in Frankreich pro Kopf gerechnet im Moment viermal so hoch, in der Schweiz fünfmal so hoch, in Belgien zehnmal so hoch wie bei uns. Also tatsächlich ist da, glaube ich, das Warten nicht der richtige Antrieb. Und die Schweiz hat jetzt erst gerade eine bundesweite Maskenpflicht in Supermärkten beschlossen und wie gesagt, fünfmal so hohe Zahlen. Also ich glaube, vielleicht haben wir das Glück, dass wir noch zum richtigen Zeitpunkt sind. Aber ob die jetzt beschlossenen Maßnahmen, ob die helfen, das so richtig einzudämmen, ich weiß es nicht.
Muss man sehen, weiß keiner. Also da, wo es geht, bleibt zu Hause, das können wir euch nur sagen. Und kommt locker durch den Lockdown. Locker durch den Lockdown, am besten was Schönes lesen, was Schönes angucken. Wir sind jetzt auch schon bei unseren Lesetipps. Ich habe was Tolles, weil, warte mal, heute ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Fünfmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Wahltag. Dann wird gewählt in den USA. Und deswegen jetzt ein Last-Minute-Buchtipp von mir. Darf ich den schon mal anbringen?
Ich bin vergessen. Sehr
gespannt, aber was heißt nachher vergessen? Wir wollten heute eigentlich einen ganz kurzen Podcast machen. Also ihr was nachher vergessen. Und zwar Buchtipp von mir, das neue Buch, der neue Roman von John Niven. John Niven kann ich sehr empfehlen, hat zum Beispiel auch geschrieben, und von dem habe ich es auch gelesen, von niemandem anders, nein, Gott bewahre, wo Jesus Christus quasi in der jetzigen Gegenwart zurückkommt auf die Erde. Aber nein, sein neuester Roman heißt Die Fuck-It-Liste.
Fuck it.
Die Fuck it Liste. Ja. Die Fuck it Liste. Ja, fuck it. Und pass auf, muss ich ganz kurz erzählen. Also erstmal von der Einordnung. Deswegen ist das so sehr schön passend jetzt so ein paar Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA. Er verlegt die Handlung in das Jahr 2026, also 6 Jahre nach vorn, und geht davon aus, dass Donald Trump, Achtung, gerade seine zweite Amtszeit hinter sich hat. Ja, also er wird wiedergewählt im Jahr 2020, und das jetzt, wer jetzt nachrechnet, okay, die würde ja dann 2024 zu Ende sein, die zweite Amtszeit, dass dann quasi seit 2024 seine Tochter Ivanka Trump die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten ist. Ja, also quasi ja. Die Trump-Dynastie blüht dort richtig auf, kommt dort richtig zur Blüte mit allen Konsequenzen. Das Land ist also tief gespalten. Es ist fast schon sowas wie ein Polizeistaat geworden. Die haben ja dort auch das Migrationsproblem mit den Menschen aus Südamerika, mit den Flüchtlingen aus Mexiko und so weiter. Die Mauer ist zwar längst fertiggestellt, aber es kommen trotzdem viele Flüchtlinge, die enteignen beispielsweise, nee, nicht enteignen, das ist auch wieder ein falsches Wort, die ganzen riesengroßen Supermarktketten in den USA sind im Jahr 2026 weitestgehend pleite, weil Amazon inzwischen absolute Monopolstellung hat, die Leute quasi nur noch online bestellen. Das heißt, der Staat kauft dann diese riesigen großen Einkaufszentren und macht daraus Flüchtlingslager. Solche Sachen, solche Szenarien, ja, und du darfst sowas nicht mal fotografieren, wenn Menschen irgendwo eine Demo machen, darfst du es nicht mal fotografieren, da hat die Polizei das Recht, ja sofort das Handy wegzunehmen und solche Sachen, solche Kleinigkeiten, aber das ist nur die Rahmenhandlung, beziehungsweise das sind nur die Rahmenbedingungen für die Handlung. Es geht um Frank Brill in diesem Buch, ja, Frank Brill in dem Buch Die Fucking Liste von John Niven. Frank Brill ist ein gerade arbeitslos gewordener Zeitungsredakteur in einer Kleinstadt. Ich glaube irgendwo in Indiana, also in der Provinz, ja. So, also der ist quasi Zeitungsredakteur, arbeitslos geworden, weil natürlich auch die Zeitungen sich 2026 nicht mehr wirklich halten konnten und dort auch geschluckt werden von den Großen und so weiter. Kein Mensch braucht mal kleine Zeitungen, deswegen ist er seit 2-3 Jahren arbeitslos. Und der kriegt plötzlich mit Ende 50, glaube ich, kriegt er die Diagnose Krebs, Endstadium, 6 Monate noch zu leben. So, und jetzt sagt sich dieser Frank Brill Folgendes: Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Ich lasse entweder nochmal die Puppen richtig tanzen und kaufe mir ein paar Nutten oder gehe Achterbahn fahren oder mache einen Segeltörn oder eine Kreuzfahrt oder sonst irgendwas. Oder aber ich kehre das Ganze um, und also ins Negative, und räche mich mal an den Leuten, die so richtig für ein paar versaute Episoden in meinem Leben verantwortlich sind. Und er entscheidet sich also für B. Ja, also er erstellt eine Fuck-It-List, und dort stehen 5 Leute drauf. 5 Leute, die er, und dann wird quasi aus diesem völlig unbescholtenen Zeitungsredakteur ein Serienkiller. 5 Leute, die er tatsächlich dann auch, eliminieren möchte. Und auch eliminieren wird. So viel sei schon mal gespoilert. Also da geht es zum Beispiel los, irgendwie der neue Mann seiner ersten Frau, also der ist mehrfach geschieden, der neue Mann seiner ersten Frau, der hat die total ausgenommen. Das war ein Heiratsschwindler, und die ist daraufhin zur Alkoholikerin geworden, und dann hat sie sich das Leben genommen. Dann seine Tochter, seine erwachsene Tochter hat sich auch das Leben genommen, weil die Abtreibungsgesetze in den USA in der zweiten Amtszeit von Donald Trump so extrem verschärft wurden, dass es also in jedem Falle illegal ist, dort abzutreiben, und deswegen musst du das immer irgendwie, keine Ahnung, von irgendwelchen Fuschern machen lassen inzwischen wieder. Daran ist seine große Tochter gestorben. Also ist eben der Richter, der zum Beispiel dort am Supreme Court, heißt das so, dieses Gesetz durchgewunken hat, der ist eben auch auf dieser Fuck-It-Liste, der ist auch eines seiner Opfer. Sein kleiner Sohn, das ist ein ganz tragischer Aspekt, also der kommt bei einem Amoklauf ums Leben, und auch seine Frau, das heißt, die Frau ist Lehrerin an einer Schule, ich glaube, das war auch Indiana, und das ist ein Ereignis, was wirklich passiert ist im Jahr 2017, wo halt ein Amokläufer, ein ehemaliger Schüler, ich meine 12 oder sogar 15 Kinder dort in dieser Schule erschossen hat und mehrere Lehrer. Also die Opfer, sowohl seine Frau als auch sein kleiner Sohn, waren da eben auch betroffen. Merkt schon, das berührt mich total immer noch. Ja. Also jedenfalls schreibt er diese Fucketlist und will sich an den Menschen rächen, die dafür verantwortlich sind. Und ganz oben auf der Fucketlist, beziehungsweise dann als Letzter, also eigentlich muss man sagen, ganz unten steht Donald Trump Senior. So, ja. Und so zieht er also dieser
Frank, aber nicht das Ergebnis.
Nein, so zieht Frank Brill also mordend und brandschatzend durch ganz Amerika und arbeitet da nun seine Fucketliste ab. Und das ist, also du merkst schon, der John Niven macht das ganz toll. Der schreibt einerseits wirklich tragische Dinge, tragische Zusammenhänge in einem in einer ganz leichten Sprache. Und man muss trotzdem ganz oft lachen in diesem Buch. Und da liegt also das Tragische und das Komische schon ziemlich dicht beieinander. Und dieser grundsympathische Mensch eigentlich wird dort zum Serienkiller. Also dieser Widerspruch ist total spannend. Und ich verrate jetzt nicht, ob es ihm gelingt, letzten Endes dann Donald Trump auch noch zu eliminieren. Sehr interessantes Buch. Und wie ich meine, passt eben jetzt super in die Zeit. So ein paar Tage vor der Präsidentschaftswahl oder im Umfeld dieser Präsidentschaftswahl. John Niven, meine Leseempfehlung. Ich habe es jetzt im Urlaub gelesen auf Kreta und kann es wirklich nur allerbesten Gewissens weiterempfehlen. John Niven, die Fucketliste.
Sehr schön. Ja. Also das mit hier, mit Gott, mit Jesus, das hatte ich damals auch gelesen.
Gott bewahre,
aber wir sind ja sowieso, es ist ein bisschen Hochrisiko-Podcast heute, ne?
Risiko-Podcast?
Ja, natürlich, weil du hast jetzt gerade hier mit Donald Trump im Buch sozusagen, war ja schon die Prognose, dass er es nochmal macht. Ja. Jetzt am 3. November ist die Wahl. Jetzt komm, leg dich fest. Wird er es nochmal oder nicht?
Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich hätte gedacht, ja, er schafft's, wenn ihm Corona nicht in die Quere gekommen wäre. Oder wenn er es ein bisschen besser beherrscht hätte, das Thema Corona, die Krise, die Pandemie. Aber das ist ihm so entglitten und so erdrutschartig, dass ich glaube, also selbst seine größten Fans, gerade dort, wir haben gerade über das Landesinnere der USA gesprochen, also gerade dort in diesem Bible Belt, dort, also dieser Bibelgürtel, dort, wo all diese
Evangelista.
Dankeschön.
Linda Evangelista.
Evangelikaner leben. Ja. Das sind ja seine treuesten Wähler, seine treuesten Fans. Aber selbst da gibt es nun inzwischen wirklich unfassbar viele Leute, die irgendwo im näheren Umfeld oder im entfernteren Umfeld Menschen kennen, die an Corona gestorben sind, wo man einfach auch den Verdacht haben muss, dass es die Regierung schlicht und ergreifend versaut hat, dort rechtzeitig einzugreifen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Also das glaube ich schon, dass ihm das ein Stück weit auch ein Teil der Fans gekostet hat, der Anhänger gekostet hat, die er bräuchte, um knapp wieder gewählt zu werden. Und weil er die jetzt nicht mehr hat, glaube ich, dass er relativ knapp unterliegt.
Ich habe auch den Eindruck, wobei dieses amerikanische Wahlsystem ja wirklich katastrophal, haben wir letztes Mal, glaube ich, auch drüber gesprochen. Also sprich, wie man da in den vergangenen 20, 30 Jahren immer wieder Wahlkreise zurechtgeschnitten hat, vor allem die Republikaner, damit sie auf jeden Fall irgendwie immer wieder gewinnen. Aber ich würde jetzt auch mal tippen, nee, er schafft es nicht. Aber wir haben noch die nächste Prognose, kannst du gleich noch abgeben. Und zwar in 2 Tagen soll ja der BER eröffnet werden, der Berliner Flughafen. Und pass mal auf, nur damit du dein Urteil, ob du jetzt glaubst, dass es zu dieser Eröffnung kommt in 2 Tagen. Nur noch mal ganz kurz. Also ich habe noch mal die Termine rausgesucht. Also, der Spatenstich war am 5. September 2006, also vor 14 Jahren. Und da hat damals der Wovereit gesagt, Eröffnung wird sein am 1. November 2011. Dann hat er wahrscheinlich kapiert, ach, das ist ein Feiertag, ist schwierig. Aber ein paar Tage später hat man gesagt, nee, wir machen das am 30. Oktober 2011. Also das war der offizielle Eröffnungstermin, der damals beim Spatenstich geplant war. So, dann hat man ein Jahr vorher, im Juni 2010, gesagt, wird nix. Nee, wir verschieben das auf den 3.6.2012. So, und das war dann dieser berühmte Termin, da hat man im Mai, also ja 3-4 Wochen vorher, am 8. Mai, hat man gesagt, nee, wir müssen das verschieben, wir machen das nach den Sommerferien. Man hat es erstmal so ein paar Wochen verschoben, auch die Eröffnungsfeier, die war für den 24. Mai geplant, hat man also knapp 2 Wochen vorher abgesagt. So, dann war irgendwann, hieß es, nee, wir machen das am 17. März 2013. Das wurde abgesagt im September 2012, also so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher. Dann war der neue Termin der 27. Oktober 2013. Das wurde im Januar 2013, also so 10 Monate vorher abgesagt. Dann hieß es, wir machen einen Teilbetrieb ab Frühjahr 2014, hat damals der Medorn gesagt. Frühjahr 2014. Dann hat man im Februar 2014 gesagt, nee, den Testbetrieb machen wir doch nicht. Also hat man auch wieder praktisch 2-3 Wochen vorher abgesagt. Ja. So, und 2014 hat man gesagt, in dem Jahr klappt es wohl jetzt nicht mehr. Wir machen das eher nach 2017. Hat es also 3 Jahre in die Zukunft geschoben. So, dann hat Hartmut Medorn im Dezember 2014 nochmal gesagt, Juni, September
2017. Also jetzt bin ich raus, Michael,
warte mal. 2017 machen wir's. So, und der Lütke Dahldrup hat ja dann übernommen und der hat Dezember 2017 gesagt, wir machen das im Oktober 2020. Und bei dem Termin ist man bis jetzt ja geblieben. Also nach all dem wird Samstag der BER eröffnet, ja oder nein? Leg dich
ja,
fest.
Ja, sicherlich, ja. Ich gehe davon aus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, es gibt Projekte, die definitiv schneller gehen. Und zwar, jetzt ist ja das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes wieder rausgekommen, dieser Woche. Und da habe ich gesehen, ein sehr lustiges Projekt, irgendwo mitten im Nirgendwo. Ein winzig kleines Nest. Und da gibt es an einer Bahnstrecke, ich glaube, die ist auch nur in eine Richtung irgendwie beschränkt, gibt es einen beschrankten Bahnübergang. Ja, also wirklich, zack, eine Schranke, noch eine Schranke, so alles sehr hübsch, so mit Elektronik, mehrere hunderttausend Euro teuer. Das Problem ist, da führt keine Straße oder auch kein Weg hin. Ja, weder in die eine noch in die andere Richtung. Da ist mal irgendwann ein Radweg geplant worden. Der ist aber bis heute nicht fertiggestellt. Das heißt also vor 10 Jahren, und das ging ja dann also atemberaubend schnell, seit 10 Jahren steht dort dieser beschrankte Bahnübergang völlig sinnlos.
Seit 10 Jahren?
Seit 10 Jahren geht immer die Schranke auf, Schranke runter.
Was ja auch gewartet werden muss, ne? Also stell dir vor, die Schranke bleibt stehen, ist offen. Ja,
ich weiß nicht, wer da wartet, die Wühlmaus oder keine Ahnung.
Nein, ich meine, die muss gewartet werden, also technisch gewartet werden. Ja, stell dir vor, die Schranke blockiert, du gehst drüber und dann kommt der Zug.
Ja,
da wird die Bahn aber nicht mehr glücklich, du.
Unfassbar.
Aber ich finde die wirklich schockierenden Nachrichten. Ich habe eben, ein Freiexemplar bekommen im Supermarkt. Und zwar von der Freizeitrevue. Jede Woche top aktuell steht oben drüber.
Ja.
Scheidungsschock bei Joachim Lambi, hier dem Tanz
Juro. Ne? Siehst du, ich war lange nicht beim Friseur, das fällt mir gerade auf, dort lese ich immer die Gala.
Ich kann dir alles nachreichen. Also Scheidungsschock bei Joachim Lambi. Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Auf Seite 7. Köstliche Gulasch-Spezialitäten sind auch mit drin. Und Anita und Alexandra Hoffmann auf Seite 10. Lebensgefahr. Das Drama um die Schwestern. Ich habe nachgeguckt, geht darum, Coronavirus könnte sein. Testergebnis war aber noch nicht da zu dem Zeitpunkt.
Also, kennt man die? Oder was ist das?
Das sind, die machen so Schlager, singen die.
Ach, die machen so Schlager, singen.
Anita und Alexandra Hoffmann, ja.
Ja, aber den Lambi, den kenne ich. Das interessiert mich ja nur. Was ist denn da los?
Scheidungsschock. Ich dachte, das wäre schon länger her, dass er getrennt
ist. Ich weiß es gar nicht.
Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Einst war es die große Liebe, doch neben der Karriere blieben die Gefühle auf der Strecke.
Sylvia
verkraftete die Trennung nicht. Das ganze Drama.
Solche Themen sind gut für die Quote, Michael. Das brauchen wir viel öfter. Wir brauchen öfter Lambi und Wendler. Eigentlich müssen wir immer mit dem Wendler reingehen.
Ja.
Und mit irgendeiner Nacktgeschichte, mit irgendeinem Nacktmädchen oder so, weißt du? Ja, dass wir hier mal ein bisschen was auf die Reihe kriegen. Also was ist jetzt mit den Lambis?
Ich glaube, seine Frau ist... Die verzweifelte Mutter Ingeborg ist 83, Silvia 54, das ist wohl die Ex-Frau.
Und
sie hat jetzt leider Probleme mit Alkohol. Also behauptet sie.
Der Lambi ist in der Ehe oder während der Ehe immer mal aus der Reihe getanzt.
Und hat sich selbst 10 Punkte dafür gegeben.
Genau.
Prinz Harry, sensationelle Enthüllung. Ist das sein heimlicher Vater? Seite 11. Habe ich gerade nachgeguckt.
Ja.
Also es ist nicht so, dass er, also es wurde früher immer diskutiert, er stammt vielleicht vom Rittmeister. Prinz Charles ist gar nicht der leibliche Vater, sondern Diana hat was mit dem Rittmeister gehabt. Nein, jetzt geht's in dem Artikel darum. Man musste die ja immer kaufen. Ich habe es ja kostenlos bekommen. Kostet übrigens 1,90 Euro in Deutschland, in Österreich 2,10 Euro, in der Schweiz 3,40
Euro. So,
man blättert dann auf Seite 11 und tatsächlich ist die Story dann, es ist ein väterlicher Freund sozusagen, bei dem er sich Rat holt. Mit dem ist er wohl im Moment sehr vertraut. Also deswegen ist das sein heimlicher Vater, meint die Freizeit wohl. So jetzt, aber um das jetzt alles richtig einschätzen zu können, steht links unten in der Ecke auf der Titelseite noch nach diesem hier. Prinz Harry, sensationelle Enthüllung. Ist das sein heimlicher Vater? Auf Seite 11. Steht unten links in der Ecke Gegendarstellung. Sie schreiben auf der Titelseite der Freizeitrevue Nummer 18 vom 24.04.2019, wir reden vom April 2019, unter einem Foto, welches mich zeigt, Helene Fischer, das Baby-Interview, sensationell, was ihr Freund verrät. Wie viele Kinder wie viele Kinder hat Helene Fischer seitdem bekommen?
Mich auf eine furchtbare Theorie.
Stelle ich fest, Thomas Seitel, das ist ja, glaube ich, ihr Freund von Helene Fischer. Hierzu stelle ich fest, ich habe das Interview nicht gegeben. München, den 26.04.2019, hat jetzt nur 1,5 Jahre gebraucht, bis die Freizeitrevue das abgedrückt hat.
Ja. Also ich hab so immer mehr das Gefühl, wir haben ja vorhin über Martinsgänse gesprochen und die wird ja in diesem Jahr keiner essen. Ja, 11.11. Alle Kneipen sind zu, Restaurants sind zu, Martins Gansessen am 11.11. fällt aus, was ja bedeutet, die Gänse werden alle überleben. Und ich glaube, die Gänse werden sich die Macht auf diesem Planeten erobern. Ja, und es wird ihnen nicht schwerfallen, den Menschen, die unterlegene Spezies, einfach zu unterwerfen. Ich glaube, es wird ihnen relativ leicht fallen, wenn ich all diese Geschichten gerade höre. Ja, dann wird die Herrschaft der Gänse beginnen hier auf Erden. Und dann gibt's am 11.11. nicht Martins Gansessen, sondern Martins Menschessen. Dann sagen die Gänse dann,
ich glaube, die werden sich aber die werden dich links liegen lassen, die werden sich um mich streiten, weil ich habe mehr auf der Hüfte als du.
Ja, das könnte sein.
Und dann freuen die sich.
Ja, ja.
Und dann sagen
wir werden dann alle gemästet.
Ja, und dann sagen die, oh, guck mal, lecker Kruste. Und dann werden erstmal die Haare rausgerupft und dann gibt's oder es gibt wie beim Schwein so einen Apfel vorne ins Maul.
Alles verrückt, alles verrückt. Du, locker durch den Lockdown, das ist das Thema. Ich merke schon, ich bin ja viel besser vorbereitet als du. Weißt du, du liest ja so ein bisschen Freizeit.
Hallo, ich habe die Freizeit-Revue gelesen.
Ich habe ja noch einen Streaming-Tipp heute.
Okay.
Ein Streaming-Tipp, weil wir vorhin, wir waren gerade bei Dummköpfen und Schwachköpfen. Wir haben glaube ich, im letzten Podcast gesagt, wenn man so viele IQ-Tests machen würde, wie man jetzt auf Corona testet, dann hätten wir natürlich auch viel mehr Idioten. Und es ist wirklich so erstaunlich, mit der Erkenntnis, Entschuldigung, siehst du, ich komme schon wieder in Stottern, weil ich jetzt vorsichtig meine Gedanken mal sortieren muss. Es ist nach der Sendung, bitte, es ist für mich die 8. Stunde, ja. Gedanken sortieren, ich habe eine tolle Serie wiederentdeckt, muss ich sagen, weil ich glaube, die ist schon ein paar Jahre alt und zwar läuft gerade bei Amazon, auf Amazon Prime, die Medici, Herrscher von Florenz. Geil, passt wunderbar in den November, passt, das ist alles so Mittelalter, aber so das aufbrechende, aufblühende Mittelalter, die Schwelle zur Renaissance, ja, die Tür zur Renaissance wird aufgestoßen von den Medici, also wirklich großartig. Und was man so feststellt ist, die Menschen haben seitdem, also seit den zurückliegenden 500 Jahren, mehr als 500 Jahren, nicht wirklich viel dazugelernt. Das ist das Problem, wenn man das so sieht. Ich habe gestern zum Beispiel die Folge gesehen, wo er den berühmten Dom von Venedig, wo er den überdachen lässt, diese berühmte Kuppel. Aha, ja, das wird ja, wie heißt er? Verzeih mir, alle kunstverständigen Menschen werden mir verzeihen, dass ich jetzt nicht auf den Namen des berühmten Baumeisters komme, der quasi von den Medicis engagiert wurde, um den Dom von Florenz zu überkuppeln. Damals und bis heute, glaube ich, eine unfassbare architektonische Leistung. Und dummerweise, als dann der Bau losging, brach in Florenz die Pest aus. Und es war dann tatsächlich so, dass es ganz, ganz leicht war, die Menschen dahingehend zu manipulieren, zu sagen, Achtung, das Geld kommt von einem Bankier, von einem Wucherer. Die Medicis waren Bankiers, ja. Wucherer, so haben das ihre Feinde genannt. Und es war ganz einfach, die Menschen davon zu überzeugen, dass eben dieses Wucherergeld der Grund ist, Gott zu erzürnen und dass quasi diese Kuppel, der Kuppelbau, die Ursache dafür war, dass es den Menschen dort in Florenz zu dieser Zeit dann eben eine Zeit lang nicht so gut ging, dass die Pest in die Stadt kam, mit dem Resultat, dass man die Medicis vernichten müsse und die Kuppel wieder einreißen muss. Das hat wirklich die Mehrheit der Menschen dort damals geglaubt. Das ist unfassbar. Oder zumindest ganz, ganz viele Menschen. Und da haben wir so gedacht, so richtig viel dazu gelernt haben wir eigentlich nicht. Nee. Funktioniert heute im Wesentlichen auch noch.
Das Schlimme ist ja, damals wusste man ja wahrscheinlich noch nicht mal, wo die Pest herkam. Ne? Also im Mittelalter, nee, war das noch nicht bekannt, wie sich die überhaupt verbreitet, woher das kommt, wie man das verhindern kann und so weiter. Und heute, theoretisch wüssten wir es. Man kann bei Wikipedia nachgucken, ne? Man kann es googeln und man kann aber auch YouTube-Videos gucken von irgendwelchen Leuten, die sagen, nimm Vitamin D und dann kriegst du kein Corona. Und trotzdem kommt man auf ähnliche Sachen wie Bill Gates will uns alle chippen.
Ja, ist schon spannend. Das ist die einfache Antwort. Ne? Der liebe Gott ist schuld. Bill Gates ist schuld. Michael, also deswegen nochmal hier Medici, die Herrscher von Florenz. Ich weiß nicht, wie viel Staffel es da gibt, wie viele Teile. Ich weiß nur, Dustin Hoffmann spielt mit und ganz, ganz lange her ist das Ganze schon, ich weiß gar nicht, 7, 8 Jahre. Ach, Micha, jetzt musst du mal noch ein bisschen erzählen. Merkst du, ich werde jetzt gerade müde. Ich bin ja auch ein bisschen krank und ich darf mich jetzt mal entspannt zurücklehnen und dir einfach noch ein bisschen zuhören.
Du bist ein bisschen krank, ja?
Ich bin ein bisschen erkältet aus Kreta wiedergekommen, muss ich gestehen. Also nichts Schlimmes, wirklich keine Fiebersymptome und gar nichts, aber so ein bisschen zerrt. Außerdem bin ich ja jetzt in der Nachurlaubszeit noch und da fällt es ja eh ein bisschen schwer, in meinem Alter wieder reinzukommen, so in den Trott. Morgens 3:30 aufstehen, so weiter.
Das ist die geistige Quarantäne vielleicht einfach ein bisschen, ne? Das,
ja, ja,
das
ja, ja, genau.
Ich habe diese Woche noch eine Geschichte mitbekommen. Also ich habe es bei einem Kollegen bei uns aus der Firma, der hat mir das vor einer Weile schon mal erzählt und ich habe es jetzt gerade auch nochmal im Fernsehen gesehen, dass es auch offenbar mehr Leute betrifft und ich bin mir unsicher, ob ich nicht dass da auch da gerne dazugehören würde oder nicht. Und zwar Folgendes passiert, der bekommt seit einiger Zeit immer wieder Pakete. Und zwar diese schönen Amazon-Pakete mit diesem lachenden Gesicht drauf, regelmäßig, all möglichen Krams, aber er hat das gar nicht bestellt. Mhm. Er bekommt diese Pakete und da ist dann drin mal Hundefutter, mal irgendwie ein Babypullover, mal irgendwie, also Sachen, die überhaupt nichts mit ihm zu tun haben. Er hat, die Kinder sind da rausgewachsen vom Alter her. Ja. Er hat auch gar keine Hunde. Es sind auch Sachen, eine Weihnachtslichterkette gibt es dann irgendwann, gab es mal im Mai. und aller möglicher Krempel. Und es hat am Anfang auch ziemlich Ärger gegeben. Da war tatsächlich dann auch irgendwann mal ein Vibrator und Sexspielzeug dabei. Und seine Frau war natürlich da, ja, wirklich, war wirklich nicht glücklich darüber und sagte, warum bestellst du denn sowas jetzt heimlich hier und was soll denn der Quatsch? Wir können darüber reden und hin und her. So, und dann hat er das Ganze dann auch zurückgeschickt an Amazon und gesagt, ich habe das nicht bestellt. Er hat allerdings auch keine Rechnung bekommen. Und er hat auch mehrmals da mit dem Kundendienst telefoniert. Und hat das, die sagten auch, nee, das ist auch hier, steht das nicht drin, kein Problem, sie können das einfach behalten oder vernichten, sie brauchen es nicht zurückschicken. Und er hat sich dann informiert und ich habe es jetzt, wie gesagt, im Fernsehen auch nochmal einen Beitrag gesehen, es gibt mehrere Leute in ganz Deutschland, die dieses Problem haben. Aha. Und es wird vermutet auch von Verbraucherzentralen, dass das oftmals Händler sind, die Amazon als Plattform benutzen, zum Beispiel chinesische Firmen, die also ihre Ware hier eingelagert haben. Du kannst das ja machen, dass du dann bei Amazon einen Lagerplatz kaufst und immer wenn du was verkaufst, ein Kunde das haben will, wird das von Amazon rausgeschickt. So, und wenn die dann irgendwann merken, Babydecke geht nicht, wird nicht verkauft, dann ist es für die billiger, das Zeugs an irgendjemanden zu schicken, als dass sie Amazon sagen, bitte vernichtet das oder dass sie sich das nach China zurückschicken lassen. Und also jetzt diese Typen, also hier mein Kollege und auch der Mensch, den ich im Fernsehen gesehen habe, die bekommen also Sachen, wo sie sagen, das allerwenigste ist so, dass du da irgendwas von gebrauchen kannst. Das meiste ist kolossaler Schrott. Ja, dann hast du da der bekam teilweise 12 Pakete pro Tag. Und dann hast du die Rennerei, dass du überlegen musst, wo kriege ich das Zeug hin? Und Amazon kann es nicht nachvollziehen, von wem das denn eigentlich verschickt wurde. Die kommen da nicht hinterher.
Aber es ist in jedem Fall günstiger, das zu verschicken, als es selber zu vernichten.
Offenbar. Oder? Keine Ahnung, interessant, oder? Dass sie sich einfach irgendeine Adresse raussuchen und das dann zuschicken. Aber vielleicht kannst du dich ja bewerben, wenn du so einen Kram hättest. Ich meine, ist auch schön, jeden Tag so ein bisschen wie Adventskalender kommt was Überraschendes.
Da müssen wir die Zügel endlich mal ein bisschen straffer anziehen. Es wird Zeit, dass Friedrich Merz Parteivorsitzender wird.
Gegen das Establishment?
Das ist ja noch eine Wahl, die ansteht. Das heißt, nee, jetzt wurde sie ja verschoben. Und du sagst es schon, gegen das Establishment. Eigentlich Anfang Dezember war der CDU-Parteitag geplant. Auch das in dieser Woche ein Thema. Und dann hat man sich aber darauf geeinigt, okay, man kann da, ich glaube, in Stuttgart hätte es stattfinden sollen. Man kann da nicht wirklich 1000 Leute zusammenbringen. Ja, das ganze Land jetzt wieder im Teil-Lockdown. Und dann macht die CDU da großen Parteitag und wählt ihren großen Friedrich Merz als Parteivorsitzende. Der ist sauer, weil der momentan in allen Umfragen bei allen Mitgliedern ganz weit vorne liegt. Röttgen und Laschet ziemlich weit hinten abgeschlagen. Die freuen sich natürlich jetzt und sagen, okay, jetzt haben wir mehr Zeit, wenn der ganze Parteitag und die ganze Wahl verschoben wird, haben wir mehr Zeit, uns da vielleicht auch noch ein bisschen in eine bessere Position zu bringen, als wir das im Moment sind. Mhm. Und Friedrich Merz ist sauer, ist stinksauer.
Ja, aus seiner Sicht sicherlich verständlich, aber ich fand die Begründung auch interessant, dass er sagt, also das ist das Partei-Establishment, das da mich ist und so.
Der wittert ja eine Verschwörung auch, ne?
Ja, so, richtig, genau. Ja, wo ich dachte, das ist interessant, diese Opferposition, ne? Also das ist ja ein bisschen wie Donald Trump das ja auch gemacht hat. Er wollte ja gegen das Establishment, gegen den Deep State in Washington vorgehen. Also sprich die dunkle Verschwörung, die Mächte, die eigentlich nicht gewählt sind, sondern die dann trotzdem die Regierung da machen und das Land regieren, obwohl sie gar nicht legitimiert sind. Und dagegen wollte Donald Trump ja vorgehen. Also eher gegen das Establishment, wo man sich dann immer fragt, wer als ein Immobilienmakler mit angeblich Milliardensummen, die er bewegt, ist weniger Establishment als er. Und der Merz benutzt dieses Vokabular. Hat mich ein bisschen irritiert.
Hat mich auch irritiert. Und mal gucken, ich bin der Meinung, es wird ihm schaden jetzt, wenn er sich so ein bisschen in diese Märtyrerrolle begibt und sagt, ach ja, mal und dann. Muss man einfach gucken. du hast ja gesagt, er wird sowieso nicht Kanzlerkandidat.
Es wird sowieso der Söder.
Wird sowieso nicht, es wird sowieso Markus Söder sein, der dann im Jahr 2025, ich schaue nochmal voraus, Chemnitz als Kulturhauptstadt sicherlich, nee, nicht einweihen, wie nee, er wird, glaube ich, das Kulturhauptstadt dann einläuten. Ja? Ich glaube, das ist dann die Aufgabe des Bundeskanzlers. 2025, es wird wahrscheinlich auf Markus Söder hinauslaufen, oder?
Nee, ich überlege, hat solche Sachen macht auch gern der Bundespräsident. Und ach, wenn jetzt der Merz nicht Bundeskanzler werden kann, weil der Söder Bundeskanzlerkandidat wird, wer wird dann Bundespräsident? Gibt man
ich
das
glaube,
dann
den es macht Merz? Christian Wulff kriegt eine zweite Chance. Die haben sich doch jetzt irgendwie wieder vertragen, oder? Habe ich nicht gelesen in der Bildzeitung irgendwo? Liebes Comeback, das müsstest du doch wissen mit deiner Freizeitrevue. Liebes Comeback bei Christian, wie heißt der Christina? Und Christian Wulff. Nee, nicht Christian. Wie heißt also die Christina?
Die Freizeitrevue.
Bettina.
Ja. Aber die Freizeitrevue arbeitet ja gerade die Gegendarstellung von April 2019 auf. Ach so, also bis das klar. da drin kommt, das dauert jetzt noch ein bisschen.
Die sind noch nicht so weit.
Nee, aber in der Bunden habe ich es gesehen. Aber da waren so drei verschiedene Meldungen, die hatten alle unterschiedliche Schlagzeilen. Da dachte ich schon, ach, steckt bestimmt gar nichts dahinter, habe es gar nicht erst gelesen.
Ja. Nee. Also es ist nicht Hannover geworden, nicht Hildesheim, nicht Nürnberg, nicht Magdeburg. Es ist Chemnitz, europäische Kulturhauptstadt 2025. Was haben wir noch auf dem Zettel hier?
Ich finde es immer so schade für Chemnitz übrigens, dass immer als Bild für Chemnitz dieser Kopf gezeigt wird, hier der Karl Marx.
Ja.
Dieser Nischel da vor dem.
Kommst du wieder mit deiner Darmgeschichte um die Ecke,
oder? Ja, unter anderem.
völlig an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich finde für Chemnitz das als Bild so schade. Du siehst immer diesen Plattenbau dahinter und den Nischel davor und denkst immer, was für eine hässliche Stadt. Aber Chemnitz hat ja nun wirklich auch viele andere schöne Ecken.
Definitiv. Der Schornstein, die Esse zum Beispiel, hat ja ein großes, also quasi dort der regionale Energieversorger, die 1Energie, hat ja diese Esse quasi verschönt mit einem französischen Künstler, ja, das wird dein frankophiles Herz freuen, der das in verschiedenen Farben gestaltet hat. Muss man reingehen, also sieht man ja auch im Internet, alle, die jetzt aus der Gegend kommen, die wissen, was ich meine, siehst ja schon von der Autobahn aus und so weiter, leuchtet wunderschön abends, gerade jetzt in der Jahreszeit, wo es abends schneller dunkel wird und so. Also ich finde es ein ganz tolles Spektakel. Es ist der schönste, definitiv der schönste Schornstein Europas. Schon alleine für diese Esse, für diesen Schornstein hat es Chemnitz verdient, Kulturhauptstadt zu werden. Meine Meinung.
Ja, also auf den Fotos finde ich immer, sieht so aus, als wären das die Farben, die man bei Ikea in der Abteilung findet, da wo die Spülbürsten liegen. Die haben auch immer so eine komische Farbauswahl.
Weil du von Kunst nichts verstehst. Nee,
wahrscheinlich deshalb. Ja, so. das mag. Aber hier, weil du das mit dem Darm sagst, finde ich groß. Also auf den ersten Blick habe ich gesagt, was ist das denn? Ich hätte es fast gesagt für einen Scheiß. Aber tatsächlich haben da Künstlerinnen eben sich überlegt, warum wird von großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte immer nur der Kopf irgendwo hingestellt? Ja. Also wie bei Karl Marx, den gibt es ja weltweit an mehreren Stellen. Und dann haben die sich überlegt, ein sehr, sehr wichtiges Organ des Menschen ist der Darm. Also da ist ja ein Großteil des Immunsystems zum Beispiel drin. Das ist die Antriebsquelle der Energie für den Körper und so weiter. Der Darm ist extrem wichtig, mindestens so wichtig wie der Kopf. Und warum werden keine Kunstwerke mit dem Darm gemacht? Dann haben sie in der gleichen Größenproportion wie der Karl Marx Kopf da steht, haben sie den Darm irgendwo hingebaut. Also so, ich glaube, es ist Metall auf eine Wiese und so weiter. Und das ist der Darm von Karl Marx.
Also wir reden von Chemnitz, nicht von Darmstadt.
Wir reden von Chemnitz.
Okay.
Ich vermute, jetzt werden alle suchen, wo ist denn in Darmstadt der Darm? Aber nein, er ist in Chemnitz, der Darm von Karl Marx.
Ich weiß nicht, warum heißt Darmstadt? Hat das was mit dem Darm zu tun?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß
es nicht. Du hast keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Naja, es ist sehr, sehr spannend. Also, keine Ahnung, wenn die Gänse erst die Herrschaft haben über den Planeten, wer weiß, wie die uns darstellen. Du hast ja recht, warum immer der Kopf? Man könnte ja auch, warum den Darm? Man kann ja auch sagen, man macht Arschbüsten zum Beispiel. alle großen Persönlichkeiten, keine Ahnung, so dass man eben Gemälde aufhängt. Ja, so zum Beispiel, ich stelle es mir vor, im Bundeskanzleramt. Da hängen doch die Gemälde immer so von den Bundeskanzlern und Bundeskanzlerinnen, immer so sehr schön staatstragend, so irgendwo im Sessel sitzen. Da könnte man doch die Ärsche so hinhängen. Das wäre doch mal eine Innovation.
Helmut Kohl hat ja angeblich sehr, sehr vieles einfach nur ausgesessen. Bei Fußballern, Entschuldigung, seien wir ganz ehrlich, bei vielen, vielen Fußballern ist der Kopf gar nicht so wichtig. Also ich stelle mir vor, so eine Lothar Matthäus-Statue. Warum macht man da nicht die Beine einfach nur oder so?
Ja, oder eben jetzt ganz aktuell die Kanzlerin, die ja nun vom Land erwartet und das sicherlich auch nicht zu Unrecht, die Arschbacken zusammenzukneifen. Ja. Wie würde das bei ihr selbst aussehen, wenn sie dort jetzt als Gemälde hinge oder als Büste?
Die Kanzlerin hat es geschafft, vom Kopf abzulenken. Also ich meine, da hat jahrelang haben wir alle drüber diskutiert, wie die Haare aussehen und da hat Udo Walz die Frisur gemacht und so weiter und so fort, aber sie hat es geschafft. Nein, wir gucken alle nur noch auf die Raute.
Ja, stimmt, ja. Jetzt gucken wir auf die Uhr.
Ja,
klein. Ja, gerne. Guck mal, wir sind schon wieder, oh, wir sind schon wieder fast bei 55 Minuten. Wir wollten einen kurzen machen, also einen kurzen Podcast, weil du weißt, ich bin noch ein bisschen geschwächt. Ich bin noch so in der Nachurlaubsrekonvaleszenz und ja auch nicht ganz gesund. Und überhaupt nächste Woche brauchen wir dann vielleicht ein bisschen länger, weil dann gibt's einen neuen US-Präsidenten, ja, nächste oder einen alten, wissen wir nicht. Also das wird ja dann das Thema in der kommenden Woche sein. Mal sehen, wie es weitergeht mit dem Lockdown, mit dem Mini, mit dem Teil-Lockdown und so weiter und so fort. Deswegen war es ja heute nur so ein kleines Appetithäppchen, ein Appetizer, eine Petitesse sozusagen.
Ich sag ja, Hochrisiko. Die Welt kann sich in den nächsten 7 Tagen komplett verändern. Man weiß gar nicht mehr, will man abfliegen vom BER? Gibt es ihn oder fliegt man doch nicht von ab? Ja? Gibt es einen neuen US-Präsidenten? Ja oder nein?
Ja. Und wie läuft dort die Übergabe ab? Gut, die eigentliche Amtsübergabe ist ja sowieso erst im Januar. Wie wird das alles sein? Die Antworten darauf bekommen wir in den nächsten Tagen. Michael, locker durch den Lockdown. Hast du eigentlich noch einen gespielten Witz?
Weil wir jetzt schon so lang sind, nehmen wir einen kurzen, oder? Dann nächste Woche.
Wir machen einen kurzen. Ja, los.
Kurzen. Siehst du, wir tun was für die Branche, weil die Fitnesscenter müssen doch jetzt auch alle schließen. Ja. Also heben wir den mahnenden Zeigefinger bei diesem Witz und tun auch gleichzeitig was für die Haustüre. Und zwar, du bist ein Trainer im Fitnessstudio.
Ja.
So,
ja.
Und ich bin eine Katze.
Aber warte, das jetzt mit deiner Freizeitrevue, bist du die Katze oder eine Katze?
Ich bin eine Katze.
Eine Katze, also nicht die Katze.
Nee, ich bin nicht die Katzenberger Katze. Nein, ich bin eine Katze.
Vielleicht sollten wir so einen Stars- und Sternchen-Podcast machen.
Oh, das ist toll.
Weißt du?
Dann müssen wir aber auch immer die Gegendarstellung 1,5 Jahre später
vorlesen. Ja, richtig.
Ja,
das wird schwierig. Gibt's bestimmt. Der Podcast macht ja jetzt jeder.
Ja,
jetzt gerade wieder mit Teil-Lockdown und Mini-Lockdown und so weiter. Alle wieder verbannt nach Hause. Da wird's wieder überschwemmt werden.
Aber wir müssten dann die echten Nachrichten machen. Also hier mit Harry, mit dem Vater war ja nix. Die Lebensgefahr bei den Hoffmann-Schwestern, na gut, könnte ein positiver Corona-Test sein. Ja, der Scheidungsschock beim Lambi war auch nichts Richtiges. Also alle drei Titel waren nix.
Wir kennen halt so wenig Promis, oder?
Ja, eben,
das zeichnet ja auch die ganz erfolgreichen Podcasts aus, ja. Dass du sagst, oh, du hör mal, letzte Woche hat der Tommy wieder angerufen. Ja, Tommy aus Malibu, du. Oh, hör mal, du. Oh, dem geht's auch gerade richtig dreckig, dem Tommy in Malibu, du. Hör mal. Aber da war der im Fitnessstudio wieder, ja. Und dort hat er den Arnold getroffen, du. Hör mal. Und dann haben die mich angerufen, ja, zu zweit und beide gerade so auf dem Ergometer, du. Ich sag dir, was hatten wir für einen Spaß, obwohl es dem Tommy gerade ganz schön dreckig geht.
Ich habe eine Idee.
Ja. So muss man das machen. So muss man es aufziehen, dann hören die Leute auch zu.
Pass auf, wir übertragen aber einfach die Story so, dass du erzählst das einfach so, wie was du gestern beim Ganzessen erlebt hast und machst einfach, mit wem warst du da? Machst einfach Andrea Berg draus. Erzählst die Story.
Ich war mit dem Andreas da, mit dem Andreas
siehst
und
du?
Uwe.
Ja. Dann erzählst du Andrea Berg und Tommy Gottschalk. Du warst mit den beiden Ganzessen und bis wir die Gegendarstellung senden müssen, dauert es 1,5 Jahre.
Ja,
und bis dahin gibt es uns gar nicht mehr als Podcast.
Ja, eben. Dann haben doch die Gänse längst schon hier
den ganzen
Laden übernommen.
Ja.
Ja. Von uns bleibt höchstens noch ein Gemälde mit Arsch.
Und Andrea Berg hat gestern deine Gans aufgegessen?
Ja.
Ach, toll.
Aber wirklich sehr lecker, kann ich empfehlen. Die erste Gans, war es die erste Gans des Jahres? Ja, schon, ich glaube, ja.
Vielleicht auch die letzte.
Ja. Vielleicht auch die letzte, wir wissen es nicht. Ja. Michael, so, also, Fitnessstudio, ja.
Keine Gans, Katze.
Wir sind im Fitnessstudio, ich bin der Trainer und sag so, jetzt aber mal zusammengerissen, ja. Geht's mal los?
Ach so, ich komm an.
Ja,
Mounts. Und du als Trainer fragst natürlich, du bist eine Katze, was willst du denn hier? Also logisch, ne? Ja. Also gut. Also, miau, miau.
Warte mal, im Fitnessstudio ist immer so ein bisschen Impfatmosphäre hinten, ne?
Da läuft immer so eine Musik, so eine.
Immer so ein bisschen so, ja, richtig. Ne? Also die Impfmucke sozusagen. Was jetzt um Himmels Willen nicht die Impfgegner wieder auf den Plan rufen, sondern also Impf im Sinne von so dieser Bass, In jedem guten Fitnessstudio ist irgendwo ein Subwoofer eingebaut.
Du hast ja als Erster musst du reden, also mache ich den
So, und die Arschbacken zusammen.
Miau.
Oh, eine Katze. Miau. Du bist doch eine Katze, was machst du denn hier?
Miau. Ich hab gehört, hier gibt's ganz viel Muskelkater.
Oh nee.
Doof, oder?
Also den habe ich vorher gesehen.
Ja, aber
siehst du? Jetzt, wo du sagst, ich such den Kater. Ja. Hättest du auch in einem Weingut spielen lassen können. Ja, ich such den Kater. Oder so, irgendwo eine Schnapsbrennerei, hättest du es auch.
Ja, ach, meinst du, das wäre dann wieder unser Niveau eher besser gewesen?
Ja, definitiv, definitiv. Man muss sich ja locker durch den Lockdown, man muss sich das ja alles ein bisschen schön trinken.
Ah, okay. So. Wir könnten nächste Woche was wieder in der Hafenkneipe legen. Also ich hätte jetzt noch einen gehabt mit einem Piraten, dann heben wir uns den für nächstes Mal auf.
Heb den auf, weil nicht, dass wir uns hier den Schnitt versauen. Es gibt keine zwei gespielten Witze.
Nein. Ja. Und der ist so schlecht, der wird so genommen, wie er geprobt, also wie er ungeprobt wurde.
Ja, richtig, so schlecht war er ja. Ich fand den Fitnesslehrer gerade sehr überzeugend.
Ja, du als Fitnesslehrer bist du super. Also.
Ja.
Also das ist aber dein Schauspieltalent, dass man nicht merkt, wie die Realität so ist.
Wir wünschen euch schön, es ist Halloween. Halloween steht auch vor der Tür. Wir wünschen euch schönes Halloween, einen schönen Reformationstag. Ja, Gott sei Dank, Feiertag. Fällt auf den Samstag. Aber das ist ja schön für alle, die im Einzelhandel tätig sind und so weiter. Geschäfte sind zu samstags, ja. Also ein ruhiger Samstag.
Ja.
Ein Feiertag, Samstag, dieser 31. Oktober. Halloween. Es wird nochmal relativ mild in Deutschland, fast nochmal spätsommerliche 20 Grad und dann mal gucken. Nächste Woche wird eine spannende Woche, dann sind wir wieder da.
Allerdings. Ja. Kommt locker durch den Lockdown, soweit es geht.
Bitte und ansonsten bis morgen früh im Radio oder bis kommende Woche, bis nächste Woche hier mit der nächsten Folge Klein aber hart.
Macht's gut, tschüss.